Piraten-Sender-Horst.
Hallo, schönen guten Tag.
Simon, mir ist direkt wieder aufgefallen, dass der geile Club-DJ wieder ein super Intro gespielt hat. Aber meine Frage ist, in diesen Zeiten, wo alle Clubs zu haben, wo legt der eigentlich dann auf?
Das ist eine gute Frage. Ja, auch er tut sich schwer, aber solange Kitas und Spielplätze nicht gesperrt sind, hat er eigentlich gute Laune. Ja, auch wenn er live nicht so hart abliefern kann, gerade hier in den, in den Clubs. Ja.
Macht er die ersten Versuche, macht er die auf dem Spielplatz schon? Hat er was? Hast du das arrangiert? Er selber ist ja einfach nicht fähig, er kann gerade mal laufen.
Auf dem Spielplatz macht er gern so Shoutouts. So, so diese Nummer. Produziert wird im Kinderzimmer. Mhm. Kinderzimmer Productions, kennt man
ja. Ja, du hattest eine gute Story gepostet, wo man da einfach mal sehen konnte, wie so ein Opening-Track entsteht für Piratensender Niehorst.
Ja,
ich fand das ganz gut.
Genau. Ja, auch,
also alle Extreme des Körpers dafür einsetzt, inklusive Füße. Das war nicht uninteressant.
Ja, das ist, weißt du, wir alten Leute, wir spielen irgendwie Keyboard mit den Fingern. Die jüngere Generation geht da anders dran, ja? Die sieht da keine Grenzen. Der spielt Keyboard mit Füßen, Händen, mit allem. Voller Einsatz. Man muss es können, aber ich finde, unsere Intros sind der beste Beweis auch, dass er sein Handwerk beherrscht.
Und da sind wir schon beim Thema alt, jung. Es ist gerade völlig egal, denn für alle heißt, Clubs und Discos sind dicht. Und man weiß gar nicht, ob der Lieblingsclub, wir reden jetzt mal nicht von uns, unsere Läden sind ja zum Großteil alle schon geschlossen, aus anderen Gründen, zum Beispiel das PC69, da musste dringend ein Autoparkplatz hin.
Ah.
Aber man weiß jetzt, weiß keiner, ob sein Lieblingsclub oder seine Lieblingsdisco, nennt man es, der Disco sagt man nicht, ne? Dann outet man sich sofort als 2000-Jähriger, ne? Oder wie ist das?
Ja, Disco sagt, war lange witzig, das zu sagen, und was dann noch witziger war, war Disse. Dann hat man aus Scherz immer so Disse gesagt. Ja, wir gehen in die Disse. Ja, aber immer schon mit so einer ekligen, abgehobenen Arroganz, dass man das so nicht meint.
Ironisch.
Aber trotzdem geht man hin. Ironisch.
Ja, weil niemand weiß, und darauf wollte ich hinaus, ob sein Lieblingsladen jemals wieder aufmacht im Moment. Und deswegen ist es auch völlig wurscht, ob man kurz vor der Rente steht wie wir oder im jüngsten Teenie-Alter. Denn jeder hat gerade das Gefühl, da ist schon irgendwie was, was jetzt Vergangenheit ist. Und das ist vielleicht erst, na, was heißt vielleicht? Das ist vielleicht erst ein Dreivierteljahr her oder ein Jahr. Ne? Und ein Jahr nicht. Da war Corona ja noch nicht so krassierend. Aber ich sag mal, seit März, April spitzt sich die Lage ja zu. Und deswegen haben wir ja schon fast eine Andenkensendung an die Clubkultur, von der man im Moment nicht weiß, wann sie wieder zurückkehrt. Vielleicht nächstes Jahr schon, mit viel Glück.
Das, was wiederkommen wird, wird eine andere Clubkultur notgedrungen werden. Denn die Clublandschaft wird sich verändern. Das ist einfach so. Das wird alles rasiert. Ne? Es kann nicht alles so wieder aufmachen, wie es im März geschlossen hat, weil einfach viele pleite gegangen sind. Also man hört es ja im Radio, da gibt es ja den einen oder anderen Aufruf. Insofern, es ist ein Erinnern, wohl oder übel, an eine Clublandschaft, die mal so war.
Und da macht es fast keinen Unterschied, ob man PC69 in Bielefeld erwähnt, das Underground, was jetzt schon 2-3 Jahre zu ist, oder dann was Aktuelles. Ich weiß gar nicht, was schließen muss. Ich bin da jetzt tatsächlich aus dem Thema so ein bisschen raus. Aber man hört ja im Moment nicht viel Gutes.
Richtig, richtig.
Es wird natürlich dann auch wieder viel Neues entstehen. So ist das ja nun mal.
Ja, also auch die Clublandschaft ist natürlich im permanenten Umbruch. Also sehen wir es mal positiv. Es ist eine brutale Zäsur. Aber vielleicht wird sie sich hier und da auch zum hoffentlich Vorteil entwickeln. Weißt der Geier, es ist ein reißender Fluss. Da kann man nicht zweimal reingehen und meinen, man wäre an derselben Stelle. Das geht nicht. So können wir auch ein bisschen mal hier unser ewiges, nostalgisches Retro-Palaver ein bisschen relativieren, ja, indem wir sagen, wir müssen jetzt einfach zurückschauen, denn wir sind...
Jeder, auch 18-Jährige müssen im Moment zurückschauen.
Wir sind in einem Moment der Zäsur und den genießen wir jetzt einfach. Selbstverständlich tut uns jede Insolvenz da draußen leid, aber ein Rückblick darf passieren.
Ja, ich hatte ja dann schon letzt, wenn man dann auch mal ein Kind kriegt und so weiter und dann doch irgendwann gesetzt wird oder aber auch halt Freiberufler ist, wo man nicht mehr so auf das Wochenende angewiesen ist. Ist ja in einem normalen 9-to-5-Job bist du ja sehr angewiesen aufs Wochenende. Als Freiberufler kann man sich ja auch mal einfach in der Woche die Kante geben. Ich habe mich dabei ertappt, dann in den letzten Jahren, Jahrzehnten auch mal gemütlich auf dem Sofa zu sitzen am Samstagabend, die Geräusche von draußen zu vernehmen und mich sehr wohl dabei zu fühlen, nicht jetzt den großen Schaulauf mitmachen zu müssen. Diese Frage, die früher immer im Raum stand, was ist am Wochenende? Es gab zwei Tage, die man bewältigen musste, den Freitagabend oder die Freitagnacht auf Samstag und natürlich die Samstagnacht auf Sonntag. Es war immer sehr wichtig. Dann gab es ja immer so Partys und Feste, die dann immer nur so einmal im Monat waren, wo dann bestimmte Musik in bestimmten Clubs gelaufen ist. Und das Gesetz der Wahrscheinlichkeit bedingte dann halt auch das Umgekehrte, nämlich dass es dann an manchen Wochenenden überhaupt nichts gab, was einem irgendwie so entsprochen hatte, wo man dann überhaupt nicht wusste, was man machen sollte. Das fing dann auch oft mal mit Spieleabend an, mit Freunden. Tabu haben wir gespielt.
Ja.
Und Activity.
Aus der Not heraus.
Ja.
Ja, natürlich. Wir lebten in Not und du weißt, ich erzähle gerne Geschichten über Abenteuer, über Erfolge, über Stars, ja, oder ich lasse ja auch gerne immer so Names von Weltstädten, die droppe ich ganz gern, wo ich schon war, ne? Mhm. Aber Simon Gosion und Disco, das ist eine große Geschichte des Scheiterns. Ja?
Ach, ist das interessant?
Ja,
ist
da das wird.
Wusste ich ja nicht. Wir hatten ja damals auch so tendenziell zwar natürlich 4,5 Jahre Unterschied, so verschiedene Freundeskreise. Deswegen gab es die Kollision gar nicht so oft in der Nachtszene. Muss man dazu sagen, wir waren ja eher getrennt unterwegs.
Ja.
Das ist heutzutage tatsächlich anders, da hat sich das verschmolzen.
Ja, der Altersunterschied war natürlich mit 4,5 Jahren, war der natürlich in den Teenagerjahren, war der ja ein halbes Jahrhundert.
Ja.
Ne? Das war ja eine Ära, die zwischen uns lag.
Ja, und Robin, unser dritter Bruder, der zwischen uns liegt, der Jahrgang 73 ist, der hatte ja nochmal wieder einen eigenen Freundeskreis. Und es waren drei Universen sozusagen, die parallel abliefen, aber sich natürlich auch mal überschnitten, wie dann zum Beispiel in der alten Weberei.
In der hat sich ganz Gütersloh überschnitten.
Ja.
Aber man kann sagen, unsere Eltern haben doch da drei ganz sozial integere Jungs erzogen. Also wir waren ja auch immer schon, glaube ich, alle so ein bisschen umtriebig oder hatten jetzt nie Probleme, Kontakte zu knüpfen.
Das ist richtig.
Und so entstanden eigene Freundeskreise, klar. In der Weberei haben sich dann alle getroffen, weil die Weberei war ja auch einfach der einzige Ort in Gütersloh.
Es war ja immer die große Diskussion, warum hat Gütersloh keine Disco? Und Gütersloh hatte ja keine Disco, es hatte das Kulturzentrum Alte Weberei.
Ja.
Und ich glaube, es gab Diskos. Es gab so kleine Kackbuden. Weißt du, wo du so reingehst und wo Speed. Dann in der Ecke irgendwie so eine kleine... Speed, ne?
Speed-Virus-Unterführung. Da waren dann irgendwie... Ja, und Marienfeld. Wir haben einen der größten Militärflughäfen Nordrhein-Westfalens oder so, in Marienfeld, von den Engländern, den englischen Alliierten. Und die hatten auch eine eigene Disco. Da war man aber nie drin, weil das... Ja, weil wenn Engländer besoffen war, haben die halt alles zusammengeschlagen. Alles, was geht, steht, Namen hat, inklusive Möbel. Und deswegen, da hätte ich mich auch nie reingetraut tatsächlich.
Ja, die Engländer waren wild, die Stationierten. Ich kann mich gut erinnern, dass es Schilder gab. Die würde man heute, glaube ich, nicht mehr aufhängen, weil die also rassistisch ist vielleicht der falsche Begriff, aber doch diskriminierend gelten würden. Out of bounds hieß es doch. Ne? Out of bounds hieß keine Engländer. Engländer, verpisst euch. Und ich weiß noch, wie wir in die Weberei eines Mittwochs hineingingen, weil da gab es ja immer die Party Phonebox. War, glaube ich, immer, oder war die freitags, ist ja auch völlig egal. Ich kam in die alte Weberei, ging erstmal in den Gaststättenbereich, der ja als erstes kommt vorne. Und da war ein Haufen wie ein Scheiterhaufen, ja, aufgeschichtet. Und der bestand aus Stühlen und aus Tischen, die kaputtgeschlagen wurden. Und da war so ein rot-weißes Absperrband drumherum und da stand irgendwie so, hier seht ihr, was letztes Mal passiert ist und da muss sich irgendwas ändern. Weil irgendwie nach jeder Party in der Weberei war alles kaputtgeschlagen und die Toiletten eigentlich auch aus der Wand getreten. Also dieser Vandalismus war damals total normal. Wenn ich da jetzt drüber nachdenke, finde ich es pervers. Das ist doch, ist das immer noch so?
Nein. Ich bin damit nicht groß geworden.
Was,
das
nein?
Das war bei mir nicht
immer alles kaputt, die Toiletten immer kaputt geschlagen. Komplett.
Ja, ich weiß, dass Als ich eins der ersten Male in der Weberei war, die Weberei brannte und drumherum rannten Nazis rum.
Ach.
Und seitdem hatte ich aber auch keine Nazis mehr groß in der Weberei gesehen. Also mein Weberei- und in unserem Sinne Disco-Zeitalter fängt an mit dem Ende der des Skinhead-Vandalismus, den es ja auch gab. Du warst ja, weißt ja, die Party von Diethe, wo plötzlich 20, 30 Nazis bei euch auf dem Hof auffuhren.
Ja, 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 ja.
So, das war bei mir dann so zu Ende. Und aber das ist ein ganz wichtiges Thema, finde ich. Angst einfach. Angst in die Disse zu gehen, Angst auf die Fresse zu kriegen. So,
ja.
Das hat einem schon erstmal sehr, sehr viel genommen vom eigentlichen, ja, Tanzgenuss, das soll es doch eigentlich sein, von der eigentlichen Freude, Menschen zu begegnen und gemeinsam Spaß zu haben, Angst auf die Fresse zu kriegen, diese Sturm- und Drangjahre, wenn es darum geht, dass eine Hackordnung erstellt wird. Und ich meine, die Gewinner unserer Gegenwart sind IT-Nerds. IT-Nerds sind die Menschen, die wahnsinnig viel Geld verdienen. Aber de facto sind IT-Nerds die, die in unserer Jugend immer auf die Fresse gekriegt haben. Und also
so sieht's
zumindest
aus.
Eher die Typen waren, die auch dann so wie wir drangsaliert und gestresst und gedemütigt wurden vielleicht von Gangs. Und diese Lebensweisheiten wirklich schon mit 16, 17, 18 zu kennen, das ist vielleicht ein bisschen zu viel verlangt von Heranwachsenden. Also ich hatte einfach wahnsinnig viel Angst. Und dann stehen dann da immer diese Alpha-Tiere. Und dann gibt es natürlich auch immer diesen Minderheitenmechanismus. Denn nach den Engländern, nach den Skinheads, gab es dann speziell in der Weberei die Gangs, die Jungs mit Migrationshintergrund, Polen, Türkei, what the fuck, alles dabei.
Die hauten einem ja auch aufs Maul. Man hatte Angst vor Nazis und vor Türken. Das ist jetzt total, ich rede jetzt so, das hört sich so NPD-mäßig an, aber ich gebe jetzt so das Gefühl der 80er wieder.
90er auch.
Alle, die sich im Prinzip in ihrer Minderheit etwas behaupten mussten, weil sie sicherlich auch selber keine leichte Jugend hatten, das ist natürlich klar.
Ja, mit Sicherheit kam da eine väterliche Autorität, eine Gewalt von
natürlich.
Zu Hause aus, aber das hat es für uns nicht besser gemacht, das waren Arschlöcher.
Nein, die führten ihre Aggression nach außen, ich habe den schlimmsten Eiertritt von einem Türken gekriegt und ich wurde auch mal festgehalten von zwei und der dritte wollte mir aufs Maul hauen, aber das ist alles irrelevant. Man wird dadurch nicht zum Nazi, wenn man nur 2 Gramm Grips im Gehirn hat. Und die Nazis waren ja auch, also ich weiß noch, wie sie dann immer tanzten, wenn Madness lief. Oder wie heißt die andere Band nochmal, die Ska-Band, die dann immer lief? Meine Güte, ey. Und dann haben sie doch immer Pogo getanzt. Und es gab einen, das waren so Psychos. Ne? Das waren ja dann eigentlich keine Nazis, aber Psychobillies.
Nein.
Aber sie verhielten sich eigentlich nicht so konträr zu den Skinheads. Weil wenn die auf der Tanzfläche waren, pokten sie alle weg. Und ich weiß noch, dass es einen gab, der dann einmal allein auf der Tanzfläche war am Ende. Und ich weiß auch noch den Namen, ich verkneife mir den jetzt einfach mal. Ich will nicht, dass der morgen vor meiner Tür steht und sagt, was hast du da gesagt? Bam! Man weiß ja nicht, wie die Leute drauf sind heutzutage. Auf jeden Fall hat der, das war so eine Kante, dass der alle wegpokte. Die flogen richtig in die Ecken in die Weberei. Und das war irgendwie nicht zimperlich, fand ich. Also er hat die richtig weggeschossen. Und dann war der alleine da. Wie heißt das Ding? Ach, ich hab's vergessen. Wir liefern das nach in den Kommentarspalten. Ja, und dann tanzte der da alleine. Und ich war immer froh so, weil ich kannte den ja noch aus dem Katjumänen-Unterricht. Ich war mal froh, wenn ich dem möglichst selten begegnet bin. Weil der machte immer so wirklich einen imposanten Alpha-Tier-Eindruck und man wollte von dem nicht aufs Maul kriegen.
Ja, ja, ich weiß, wie du meinst. Und das war oft mein Hauptanliegen, wenn ich in der Weberei war, keinen auf die Fresse zu kriegen, mich schön wegzuducken. Und da war man natürlich dann auch echt so eine graue Eminenz oder sagen wir mal eher ein graues Mäuschen, ja, Eminenz so gar nicht, ja, man flippte dann da so rum und ich hatte später Bei Viva im Volontariat, so eine Kollegin, Tina, sau nette Kollegin und deutsche Mutter, Vater, irgendwas in Äquatornähe, keine Ahnung, ja, hat also so ein bisschen dunkle Haut und alles und sie sagte, ey, mein zweites Wohnzimmer war früher das Madhouse in Bielefeld, also sie kommt da hinten auch bei uns aus der Ecke.
Wo war das denn nochmal, das Madhouse?
Madhouse, der Klosterplatz, Bielefeld Klosterplatz.
Okay.
Auch wahnsinnig viel los. Und ich dachte nur so, das Madhouse. Das war der Hort meiner größten Ängste. Ich bin da auch mal reingegangen. Da war wirklich nur so Rapper-Gehabe, Monster, so nur die Kanten, wo allein einer von diesen Typen hätte die ganze Weberei damals in Angst und Schrecken versetzt, ja. Und die standen da alle rum, ja. Und ich dachte nur, hier würde ich mich niemals wohlfühlen. Aber es ist natürlich auch in der Großstadt dann alles wieder so ein bisschen was anderes als auf so einem Dorf, ne, wo dann einfach auch viele Arschlöcher am Start sind, weil es gibt einfach nur einen Laden. Und in Bielefeld ist dann schon wieder mehr so, jeder hat so seins. Und das kann auch sein, dass die nur optisch so aussahen, ja, und man da einen ganz wunderbaren R&B und Hip-Hop-Abend haben hätte können. Aber für mich von außen war das so, oh, die sind alle gefährlich, Alter. Die wollen alle mir nur irgendwie im Zweifel auf die Fresse hauen.
Ich kann mich an das Madhouse irgendwie gar nicht mehr so richtig erinnern. Ich weiß gar nicht, ob ich...
Ja, das war R&B. Das war damals ja auch nicht so unsere Richtung, ne?
Ja, das war nicht die Mucke. Wir waren ja immer eher in den Punk-Schuppen, Indie-Läden so, ne? Punk-Rock, Hardcore, Metal.
Ja, oder nennen wir es mal grob Alternative, was ja Alternative, im Grunde ganz genau auch der Mainstream von so uns Mittelstandskids in den 90ern war. Ich meine, wen kennst du denn aus den 90ern, der nicht Rage Against the Machine abgefeiert hat?
Naja, klar, sicher.
Oder Biohazard oder so. Also, wer hat sich denn nicht die orangefarbene Biohazard State of the World Address am ersten Tag geholt. Ich, weil ich mal wieder zu geizig war und du hast sie dir gekauft.
Ich habe die Geschichte gestern noch jemandem erzählt, der 10 Jahre jünger ist nur und der kannte Biohazard so von den T-Shirts und ich konnte ihm sagen, ey, Biohazard war mal auf Platz 3 der deutschen Charts.
Natürlich.
Was? Das gibt's doch nicht. Ja, doch, das ist wirklich wahr und man hat die am ersten Tag geholt. Das war mal Mainstream, konnte der nicht fassen. Wusste der nicht, aber kannte sich mit Musik eigentlich aus, aber das konnte der nicht fassen, dass das mal Mainstream war. New York Hardcore.
Was du sagtest, Punk-Hardcore-Schuppen, also ich sag mal, in Bielefeld, PC69, das war ja ein Riesenladen, so. Oder auch in Live Music Hall in Köln, das sind ja Riesen.
Ja, es ist so, eigentlich kann man die beiden vergleichen.
Irgendwie Live schon. Live
Music Hall und...
Aber nichtsdestotrotz, was ich schon so mitgekriegt habe, wenn ich mit den Kollegen in Köln so mich ausgetauscht habe und wir auf dieses Thema Hardcore kamen, das war irgendwie häufig auch so ein bisschen provinzieller. Oder es gab so vereinzelt Provinzen, in denen das so total dominiert hat, ne? Und unsere Provinz war da eine von, ne?
Das war ja dann so die Zeit, dass dann im Prinzip ja jeder eine eigene Hardcore-Band hatte und das ging ja von den Clubs dann eigentlich weg. Das war ja dann zum Teil so in Jugendzentren, fanden dann ja diese Konzerte statt und man bezahlte Geld, um Bands zu sehen, die aus dem Kaff nebenan kamen. Ich weiß noch, OG Oelde, ne?
Genau.
Die ganzen Gangster aus Oelde, die hatten dann alle so, das wäre heute... Wären dieselben Leute in einer ganz anderen Szene, die würden so Techno hören und hätten wahrscheinlich so komische weiße Jacken an und Sonnenbrillen. Und damals war bei der Mainstream einfach Hardcore, da waren die alle tätowiert und standen mit irgendwelchen Bass und Gitarre auf der Bühne und haben gebrüllt wie die Irren. Das war aber auch, hat jeder gemacht, ne? Haben wir
weiß
ja auch gemacht.
Ich nicht, also Oelde, Nordhorn.
Ja, zumindest in unserem Einzugsbereich damals war es ja schon so.
Vereinzelt, ja. Die heute Techno hören.
Wie hieß die Band nochmal? Just Us.
Ja, die waren ganz gut, fand ich.
Just Us, Reject, Gale Force, wo Janni mitgespielt hatte. Es gab so viele Hardcore-Bands. Um Gottes Willen, wie
ja,
viel.
Aber ne? Ein bisschen auch Szeneblindheit. Mhm. Wir haben uns ja nur noch da drin bewegt. Und
ja, gut,
Café Kleinkunst in Bielefeld-Sennestadt, da waren ja dann auch immer so Konzerte.
Ja, aber es war eine Sensation, als man dann samstags abends in die Läden ging und dann wirklich mit Mann und Maus und Frau und Maus alle irgendwie dann zu Prong getanzt haben.
Prong hat es mit diesem einen Album mit einem Album da reingeschafft. Aber was so total.
Aber ich meine, das hat ja jede Zeit mit, bringt sich ja die eigene Musik. Das ist ja an sich, im Prinzip ist die Musik austauschbar, muss man ehrlich sagen. Was heute Trap ist, war vielleicht früher Biohazard, keine Ahnung. Ist ja völlig egal zu was und wie die Klamotten wechseln. Das grundsätzliche Prinzip ist, glaube ich, immer noch nach wie vor. Was geht am Wochenende, wo geht man hin?
Ja, ja.
Und im Moment ist die Situation eine andere und vorher war das sicherlich doch, in welchen Laden und was geht da ab? Und dann wurde hin und her telefoniert, damals noch mit Festnetztelefon. Dann war auch die Frage, wer fährt und wer holt wen auf welcher Route ab?
Essentiell.
Das gab es ja auch noch. Ne? Weil wir wohnten ja auf dem Lande. Wir hatten ja auch schon unsere grandiosen Folgen. Ich komme vom Bauernhof. Und das war genau das Problem. Wir wohnten da, wo... Was sagt man? Igel und Hase sich gute Nacht sagen.
Ich glaube, es sind Fuchs und Hase. Und
da musste man wegkommen. Und das ging auch nicht mit dem Bus. Ja, also auch im Sinne von Klimakrise, wir mussten immer Auto. Ja, es gab keine alternativen Möglichkeiten.
Ja.
Fahrrad. Man konnte nach Gütersloh mit dem Fahrrad bei Eiseskälte. Haben wir ja auch gemacht. Aber erstmal ging es los. Man fuhr los. Dann holte man Dieter ab. Dann holte man Uwe ab. Dann holte man Britta ab. Dann vielleicht noch Christoph. Dann fuhren wir alle nach Bielefeld. Da musste man erstmal einen Parkplatz suchen. So, ums PC 69. Die ganze Scheiße zugeparkt. Also man hatte ja Glück, wenn man irgendwie nur 10 Minuten zu Fuß gehen musste, dann zu dem Laden hin. Ne? Und überhaupt erstmal die Zeit rumzukriegen.
Richtig.
Weil vor 11 brauchte man ja nicht losfahren. Ich weiß, dass wir mal... in einem Schuppen waren in hier zur anderen Richtung raus, so Hasewinkel da. Da waren wir im Rockpalast, glaube ich. Und das war so ganz am Anfang noch, wo man in so eine richtige Disco ging und nicht in die Weberei. Und wann geht man da? Ach, das Rockpalast, da spielen sie vielleicht auch mal härtere Musik. Wir wollten ja dann immer härtere Musik hören. Und dann waren wir im Rockpalast, erstmal um 11 Uhr sind wir dann da gewesen, da waren wir die Einzigen. Es war einfach keiner da. Wir saßen bis 1 Uhr dann, das ist heute in Bielefeld komplett basic, das weiß ich. Aber wir vom Lande, Ende der 80er, haben uns sehr gewundert, dass da keiner ist. Und dann trudelten die Leute da auch erst später ein. Ich weiß nicht, was die vorher gemacht haben. Würstchen gegrillt oder Karten gespielt oder Wetten, das geguckt. Aber ab 1, 2 wurde es langsam voll. Und die harte Musik im Rockpalast war dann natürlich für uns... die wir ja eher so Thrash-Metal und Hardcore hören wollten. Ja, das war das Härteste, war dann so Smoke on the Water. Ne? Ja, da war man schon, weißt du, dann kam so irgendeine, so man musste schon fast über Bon Jovi sich freuen. Und du weißt, ich hasse ihn. Aber man musste sich schon fast über Bon Jovi freuen, weil das irgendwie wenigstens so ganz grob in diesem Bereich.
Aber Rockpalast, also, oder meinst du das B-Movie?
Nein, das B-Movie war dann später. Da komme ich gleich auch noch zu. Okay. Nein, das war irgendwo in Hasewinkel war das, Marienfeld. Ich glaube, es war in Hasewinkel war das, glaube ich, Rockpalast.
Nie da gewesen.
Simon, hast du nichts verpasst? Ja. Die waren natürlich auch alle älter. Man war ja dann so furchtbar jung. Man hatte einen Führerschein, man war irgendwie 18. Und dann waren natürlich die da waren, die waren dann ja alle so 25 bis 30. Was ja damals hieß, dass die ja alle so in den Anfang der 60er geboren waren oder so, weißt du? Und die haben natürlich dann, das war natürlich für die dieses Classic-Rock-Ding. Weißt du, die wollten Uriah Heep hören. Und, weißt du, das war, die wollten kein Painkiller, die wollten nicht Judas Priest hören, weißt du, das war denen zu hart.
Ja, ja, na, muss man,
ne?
Man
muss ja, dann, und da musstest du froh sein. Ja, Smoke on the Water war dann schon was, da konnte man sagen, ja, jetzt gehe ich mal auf die Tanzfläche und dann war ich so, ja, war ein Erfolgserlebnis. Oh, ich habe heute harte Musik. Oder AC/DC. Ich habe mich anfangs immer noch, ich habe noch gejubelt, wenn Highway to Hell kam. Das kann man ja heute nicht mehr hören. Das wird heute ja Helene Fischer covert, Highway to Hell. Damals war es so ein totaler Peak. Harte Musik in der Disco. Die spielen AC/DC, das gibt's doch gar nicht. Endlich! Highway to Hell! Das
analoge Zeitalter und dann auf dem Dorf. Da musste man viele Kompromisse eingehen.
So ist es mal.
Dieses Ding, jeder kriegt, was er will, das ist irgendwie so ein Online-Ding und Großstadt-Ding. Oder ich weiß es nicht. Oder vielleicht Exakt. Kann man sich mittlerweile auch online auf Dörfern organisieren, dass man irgendwie seinen Interessen nachkommt. Oder man hält es...
Wenn sie WLAN haben.
Ja, oder man hält es wie mein Kollege Uli, der sagte... In der Disco wird einfach, oder im Club wird einfach nicht die Musik gespielt, die ich mag. Die Musik, die ich mag, die höre ich mir zu Hause an. So, es ist mir egal, welche Musik gespielt wird. Ich gehe in den Club, um da zu sein.
Ist richtig.
Was sich so wie ein roter, doofer Faden durch mein Disco-Leben gezogen hat.
Der doofe Faden!
Ja, war Mir fehlten 5 Pfennig an der Mark, ne? Du hast es schon angesprochen. Wir sind nicht in die Disco gefahren.
Ja.
Es war eine Reise in die Disco. Es war eine Reise. 30 Minuten mit dem Auto zum PC.
30 Minuten unter Umständen mit dem Auto.
Alternativ, sag ich mal, mit dem Fahrrad nach Gütersloh in die Weberei, was wesentlich näher an unserem Hof liegt, 6 Kilometer. Aber dann war man auch so circa 25 Minuten unterwegs und so ein bisschen erschöpft. Die Kumpels alle so 5, 6, 7 Minuten aus dem Stadtzentrum, zack, da. Und dann war da zu sein natürlich erstmal eine tolle Sache. Aber man war ja angereist. So, und dann stand man da. Okay, klar, das Ambiente war schon mal gut. Aber man hatte irgendwie auch keine 3, 4, 5 Euro mal eben so locker. Und dann war immer die Frage, zahle ich Eintritt? Zahle ich Eintritt oder spare ich den Eintritt? Zum Glück waren die Kumpels auch alle so drauf, ne? Aber man hat dann einfach gesagt, na, okay, Weberei ist jetzt um 10:30 oder was, ist dann die Zappelfete offen. Man muss keinen Eintritt mehr zahlen. Ich gehe erst um 10:30. Da musste man da so blöde rumhängen. Ging dann erst später. Und ich musste dann aber ja auch wieder früher gehen, weil ich ja noch eine halbe Stunde oder 25 Minuten mit dem Fahrrad nach Hause fahren musste. Womöglich am nächsten Tag zur Schule. Also und man hatte natürlich auch einfach den Abend verpasst, wenn man keinen Eintritt gezahlt hatte. Also das war doch eine schwierige Situation.
Aber weil du gerade sagtest, meintest du gerade um 10:30 schon keinen Eintritt mehr? Ich glaube, das ist deutlich zu früh.
Unter der Woche, also 11:30. PC 69 weiß ich es noch ganz genau. Auch da eine Anreise mit dem Auto.
Ja, weiß ich
auch
genau. Ich kann dir die Zeit sagen. 2:30. 2:30.
Da fährt man sich dann einen auf dem Parkplatz ab, weil man mit dem Auto der Eltern dahin fährt, hat wahrscheinlich schon das Ganze per Spritgeld verballert. Na gut, das zahlen die Eltern. Dann ist man da und man ist zu geizig für den Eintritt. Oder die Kumpels, die im Auto sitzen, sagen, nee, ich gehe jetzt noch nicht rein, ich habe keine Kohle für den Eintritt. Oh, ein Kram.
Ja, weil was man nämlich sagen muss, nur weil eine ganze Jugend, die einen umgibt, New York Hardcore hört. Aggressive, laute Punk-Hardcore-Musik von tätowierten New Yorkern, heißt das noch lange nicht, dass man nicht auch wahnsinnig geizig und spießig sein kann. Denn diese Einstellung, ich gehe erst um 14:30 ins PC, dann ist es umsonst, das ist eh mir viel zu viel, 8 Mark. 8 Mark Eintritt zahle ich nicht. Ich glaube, es waren anfangs nur 6 Mark. Das ist viel zu viel. Da ging es ja doch nochmal um Kommerz. Ne? Das ist Kommerz. Sick of It All haben einen Videoclip auf MTV. Kommerz. Ich höre kein Sick of It All mehr. Ist jetzt irgendwie Kommerz geworden. So, und das war ja auch. Und deswegen war auch das PC 69 Kommerz, weil die so riesig hohe Eintrittspreise hatte, wie zum Beispiel 6 Mark und dann irgendwann, glaube ich, mal 8 Mark. Nein! Dann haben sich dieselben Leute, in der Regel schon damals ja die meisten Vegetarier, lieber am Jahnplatz bis 2 Uhr im McDonald's aufgehalten. Jetzt sage ich mal nicht unbedingt Fleisch gegessen, aber irgendwelche Colas, irgendwelche Milchshakes gefuttert, um dann sich irgendwie den ganzen Abend so zwischen Tür und Angel durchzugammeln, bis man dann eben... es hat hier geklingelt gerade, Simon. Hör mal, die Tür. Wer macht denn heute hier bei mir die Tür?
Der Bote, Paketbote natürlich.
Ja, komisch, ne? Weiß auch nicht, wurde auch gerade angerufen. Wer das war, ich weiß nicht. Naja, sich so durchzugammeln und dann um 14:30 nachts nochmal für eine Stunde ins PC zu gehen. Ja, ich habe das irgendwann nicht mehr mitgemacht. Ich hatte keinen Bock. Ich dachte, ey, ich gehe arbeiten. Wofür gehe ich denn arbeiten? Ich zahle die Scheiße.
Natürlich.
Ich habe keinen Bock, jetzt so rumzuschangeln. Und es waren auch immer dieselben. Das waren auch dieselben Leute, die dann irgendwie rumgegangen sind und Flaschen gesammelt haben, weil mit manchen wollte sich ja auch mancher nicht unbedingt die ganze Zeit unterhalten und die Verlegenheitsaktion war dann, ich gehe mal Gläser einsammeln, weil dafür gab es dann Pfand. Dann hat man das so zum Ersatzinhalt erkoren, weil erstmal ist man erst um 10:30 gegangen und dann um 14:30 reingegangen in den Laden und hat sich dann damit noch gebrüstet, mit einem Plus rausgegangen zu sein, weil man natürlich in einem nicht uninteressanten Umfang Gläser gesammelt hat und damit natürlich ein Wahnsinnsgeld verdient hat. 5 Mark in Glaspfand. Ja, wow. Ja, man hatte mit keiner Frau gelabert, man hat nicht zu einem Lied irgendwie abgetanzt, man hat keine neuen Kontakte geknüpft, aber man hat 5 Euro verdient und man war lange bei McDonald's oder auf dem Parkplatz vor McDonald's. Naja, nicht schlecht. Ich kann den Namen nennen, das lasse ich aber.
Ja, könnte man. Aber du nennst McDonald's, dann will ich noch ein Gegengewicht in die Waagschale schmeißen. Der PC-Grieche, der war immer gut.
Ah, der PC-Grieche ist ein Meisterwerk.
Ja, meisterhaft. Also wirklich ein ganz, ganz großer 3-Sterne-Imbiss.
Ja, aber der PC-Grieche, den gibt es, glaube ich, immer noch. Und der Gag am PC-Griechen war tatsächlich, der hatte Pommes-Portionen. Eigentlich war es eine doppelte Pommes und eine doppelte Mayo. Und das war aber eine normale Pommes, die so groß war. Aber man bezahlte eine normale Pommesportion, die war ein gigantischer Haufen. Selbst die Vegetarier kamen auf ihre Kosten, weil die hatten dann Gyros, also ohne Gyros. Nämlich dann haben die sich irgendwie Krautsalat und was wird es ja heute noch geben. Da habe selbst ich auch oft damals schon das Vegetarische gegessen, war wahnsinnig lecker. Janni hatte mich da irgendwie mal draufgebracht. Und ja, dann haben wir auch oft gefressen. Aber jetzt frage ich dich. War das nach dem PC oder vorm PC? Hatte der nach dem PC dann... Nein, das war nicht danach. Wir sind nicht dann irgendwie um 5 Uhr zum PC-Griechen gegangen. Das war davor.
Doch, würde ich schon so sagen. So 4.30 Uhr PC-Grieche, dann nach Hause gefahren und Abstecher im Mikado, oder?
Ja, ich hatte ja noch eine andere Route. Wir sind auch oft dann noch ins B-Movie gefahren oder waren vorher im B-Movie. Also wir hatten ja...
Auch noch Kaffee Elfenbein.
Da komme ich gleich zu. Ich muss denn die Runde, pass auf, folgendermaßen. Ich habe alle abgeholt oder wurde abgeholt. Aber so 95% habe ich alle abgeholt, weil ich das Auto hatte und die anderen nicht. Dann sind wir oft erstmal ins Zweischlingen gefahren. Ja, da ging es nämlich schon ein bisschen früher los. Zweischlingen war in Bielefeld.
Quelle, kann man sagen.
Und das war auch so ein riesiges Haus, eine Mischung aus Gastronomie mit Tanzfläche. Noch heute findet da ja Kabarett statt.
Man kann sagen, ein Traditionshaus.
Wir sind vom Zweischlingen zum B-Movie gefahren. Und das war in Bielefeld-Bragwede. Und das war ein Laden... Da haben sie Rock gespielt, Simon. Harten Rock.
Ja, yeah, da war Rock. Der war Rock. Sehr verraucht.
Was da
war
auch so Altrocker. Was da immer lief, was ich irgendwie damals immer scheiße fand, war City. Am Fenster, weißt du noch? Fliege ich durch die Nacht. Kennst du dieses Lied aus dem Osten? City? Am Fenster? Das lief da immer 11 Minuten lang. Und dann gab es immer einen, den haben wir Eddie Clark genannt, weil der so aussah wie der Gitarrist von Motorhead. Der sah wirklich genauso aus, so lange Haare und der war immer barfuß im B-Movie. Und der hat dann immer, es war ein Lehrer, habe ich später gehört, der hat dann immer vor allem zu City wahnsinnig getanzt. So, das war genau diese Generation Headbang, bevor es Metal gab. Immer total.
Für unsere Hörer, Zusatzinfo, wir befinden uns zeitlich vor der Wiedervereinigung.
Knapp. 88, na, wir hatten ja einen Führerschein schon. Es muss also 89, es war zu Zeiten der Wiedervereinigung, würde ich sagen. So ab da, ich weiß, ich hatte ja meine damalige Freundin, die kannte das B-Movie, weil sie nämlich in Bielefeld, sie war eine Großstädterin, Kirstin war eine Großstädterin, sie ist in Bielefeld auf eine sehr angesehene Schule gegangen, ich glaube, es war das Ratsgymnasium. Und sie sagte, ja, wieso fahren wir denn jetzt nicht mal einfach mal ins B-Movie? Ich glaube, wir saßen bei Dieter alles rum, keiner wusste, was man machen. In der Weberei war nichts, keiner wusste, was man machen sollte. Dann so, ja, was ist denn das B-Movie? Ja, ist so ein Laden da in Dings, da spielen sie auch so mal so Rock, das wollt ihr doch hören. Ja, wir wollen eigentlich was Härteres. Na gut, okay. Und dann hingefahren und wirklich über Jahre da geblieben. Wann? Guter Club.
Also da war auch vor allen Dingen diese Generation sehr präsent, die vielleicht zu Beginn der 80er mit so einem Schnurrbartflaum auf einer Mofa rumgefahren ist. So, ne? Die so 5 Jahre älter waren als du.
Das waren dann da die Lehrer.
Diese Typen waren so im B-Movie, also so ein bisschen miefiger Rock-Typ. Von Mann, fand ich.
Ja, aber damals waren die ja 25. Ich war 18 und die waren 25.
Ja, für mich war das schon so ein bisschen miefiger Rock. Es war irgendwie vom Ambiente her okay, aber coole Typen waren da irgendwie nicht.
Ja, Moment, aber ich war ja 4 Jahre älter. Ne?
Die waren auch noch mal wieder 2, 3 Jahre älter als du, oder nicht?
Ja, ich weiß. Aber weißt du, wenn du musst ja jetzt mal auch von der Zeit ausgehen. Wenn da 25, 26-Jährige ihre Musik hören und ich komme da rein als 18-Jähriger, dann bin ich der Uncoole.
Ja, das mag sein.
Ja, das muss so sitzen. Und du mit 14 bist für die gar nicht auf dem Schirm. Du bist da für die gar nicht existent. Du bist eine Witzfigur für die.
Ja, ich wundere mich auch gerade, wie völlig selbstverständlich ich als junger Mensch deren Kultur pauschal abgelehnt habe. Aber das ist, ich nenne es auch immer Generationenvertrag. Das ist der Deal. Es kommt eine neue Generation und die tritt aufs Tanzparkett und sagt, alles, was ihr macht, ist scheiße, alt und miefig. Und so wurden wir natürlich auch irgendwann abgewählt, ohne dass wir es gemerkt haben. Das ist ja das Gemeine.
Das wurden wir schon vor 20 Jahren,
Simon. Ja, natürlich. Natürlich, natürlich. Aber da bin ich reingegangen. B-Movie war für mich nicht cool, das war ganz klar. Rock. Also, ich fand schon Heavy Metal damals nicht so richtig cool. Da waren zu viele Gitarren-Solos drin. Es war einfach nur Punk, Hardcore und Hip-Hop. Und das war geil. Deswegen, und der Laden war mir dann irgendwie, ja, aber okay, ich habe ja genug. So ein Bragwede, muss man auch mal sagen, das ist dann aus heutiger Sicht so ein Stadtteil innerhalb von Bielefeld, der so eine eigene City hatte und immer noch hat. Aber das ist dann auch wirklich sowas, was dann jetzt in den letzten 5 Jahren einzelhandelsmäßig zugrunde gegangen sind. Damals hatte das noch so ein bisschen so ein Eigenleben. Selbst mit einer Disco, muss man sich mal vorstellen. Heute no chance. Wobei, da ist ein Youth Hotel drin. Nee, wie sagt man? Wie sagt man dieses Station oder was? Gibt's doch in Köln auch. Wie heißen die?
Jugendherberge oder Hostel.
Ein Hostel. Ja. B-Movie.
Ja, B-Movie, muss man noch zu sagen, war, man durfte rauchen. Ja, man durfte rauchen.
Und das hat man auch gemacht.
Und es gab keine Luft in dem Laden.
Nee.
Es gab keine Luft. Wirklich, es war, man kann es sich nicht vorstellen, wie verpestet dieser Laden war. Also,
The Fog.
Ich glaube, dass ich, also auf jeden Fall mindestens ein Jahr meines Lebens am Ende hinten raus, da kriege ich irgendwie noch irgendwelche Spätfolgen von, meine Lungen werden da brauche ich gar kein Corona, weißt du? Wird mich das B-Movie noch besiegen, irgendwann. Also da war wirklich der Arsch ab. Also sowas von, und man konnte die Sachen wirklich nicht mehr gebrauchen. Am nächsten Tag, du konntest die nur noch in die Wäsche schmeißen. Es war nicht, also unsere Mutter fragte mich, warte mal, was ist das? Wo warst du? Ja, ich war im B-Movie. Hinterher wusste die schon am Gestank der Klamotten, in welchen Clubs ich war.
Und eigentlich stank es ja immer früher, wenn man am Wochenende ausgewesen ist.
Also weil B-Movie ging gar nicht mehr. Und das hat mir in den Augen gebrannt. Und Eddie Clark tanzt da zu City wie ein Irrer in Barfuß auf der Tanzfläche. Stell dir das mal vor, was der geatmet hat. Der hat das alles eingeatmet. Ich hoffe, der lebt noch, der Eddie.
Übrigens, der DJ im Zwei-Schlingen, das muss ich einfach jetzt nochmal erzählen, weil ich selber so skurril finde, war der Sohn unserer Mieter, der in der Tankstelle in Niehorst hinten drin gewohnt hat.
Mirko,
ja, das muss ich einfach noch, ist an Skurrilität nicht zu überbieten, aber vielleicht geht das auch nur mir so. Ich will doch mal gerne...
Ich muss da kurz einhaken, weil genau bei dem Thema. Ich habe ja mit Laurent diese Doku gedreht über Neverhorst und da habe ich zu Laurent gesagt, komm, wir gehen mal zu der Tanke hin von Opa Hollmann. Mhm. Und dann kannst du da filmen, weil da haben wir auch Filme gedreht und dann kannst du die Location, und ich sage, hier haben wir das gedreht. So, der macht ja so eine Doku für die DVD, so egal. Und dann gibt es ja den Typen, der jetzt diese Tanke besitzt und da Autos verkauft. Und der hat dann, der kam ins Plaudern, was da an der Tanke alles schiefgegangen ist bei Opa Hollmann. Das ist eine Menge, es ist eine eigene Folge wert. Aber der meinte dann in seinem Nebensatz, und da hinten in dieser ekligen Bude, da hat auch mal einer gehaust. Und wir hatten ihn gerade erwähnt. Und du hattest ja gerade sein Ambiente etwas wohlwollend beschrieben. Aber der meinte, nur in diesem Ekelzimmer, da hat mal einer gehaust. Und da habe ich gesagt, und ich weiß, wer es war. Der DJ vom Zwei-Schlingen. Ja gut, nee, du wolltest was sagen. Der rote Faden, ich habe mir auch übrigens verloren.
Der Doofe.
Ich wollte ja alle Diskos aufzählen, in denen ich am Samstagabend war. Das versuche ich gleich nochmal im Schnelldurchlauf.
Ja. Der doofe rote Faden.
Der doofe rote Faden.
Den ich nenne, es fehlt ein 5-Pfennig an der Mark. Und zwar, man muss auch ein bisschen Alkohol trinken, wenn man in der Disco ist. Ich meine, du hast selber gesagt, du warst der Fahrer. Dann ist schon mal schwierig. Generell, eine Taxifahrt von Bielefeld zurück nach Gütersloh glich einem Vermögen. Es waren irgendwie 30, 60 D-Mark. Ich weiß es nicht jetzt. Aus heutiger Sicht sind es, glaube ich, immer noch 60 Euro oder so. Unbezahlbar. Alternativ hätte man mit dem Zug nach Gütersloh fahren können, was recht schnell geht. Aber von da dann nochmal mit dem Fahrrad 20 Minuten zurück. Das waren so unsere Optionen. Also Alkohol trinken in Bielefeld, für mich ein Ding der Unmöglichkeit.
Ja, und wahnsinnig wenig Alkohol zu der Zeit getrunken.
Ja, und auch in Gütersloh schon schwierig, weil teuer. Und hier möchte ich einmal Tommy Jaud zitieren, vielleicht ein vergessener Comedy-Autor. Naja, er wird mit Sicherheit noch sehr gut beschäftigt sein, so, aber in den 2000ern war so dieses Buch, Der Vollidiot, haben das, glaube ich, super viele gelesen, bestimmt eine Riesenauflage, und er hat sonst wie viel Geld damit verdient. Und ein ganz wichtiges Zitat ist, von dem Hauptdarsteller übrigens, von der Hauptfigur, der Protagonist heißt übrigens Simon und lebt am Eigelstein. Verfilmt mit Oliver Pocher. Schande, Schande über euch, wo es doch einen Simon gibt, der da, egal. Und das Zitat ist, also mein Problem mit Frauen ansprechen und so ist, dass ich mich entweder nicht traue, weil ich noch nicht besoffen genug bin oder schon zu besoffen bin und nur noch Scheiße laber. Zwischen diesen beiden Phasen, zwischen diesen beiden Phasen gibt es aber ein ziemlich kurzes Zeitfenster, wo es klappen kann. Das ist ganz wichtig. Wenn, haben wir Hörer, die vielleicht 15, 16, 17, 18, bitte nochmal zurückskippen, aufschreiben. Es geht um dieses Zeitfenster. Es ist wirklich, wenn du es verpasst, bist du verloren. Da ist alles egal. Aber da brauchst du auch wirklich keine mehr anzusprechen, auch wenn du es dich traust. Und diese Weisheit war mir so, ehrlich gesagt, nicht bewusst. Dass Alkohol hilft. Unter der Woche habe ich nichts getrunken, weil ich Vernunftsmensch bin, habe trotzdem jede Klausur vergeigt. Und am Wochenende, wenn es zum Beispiel hieß 15 Euro frei saufen, dann war ich auch oft so zu geizig, ja. Und dazu kommt natürlich auch, dass ich als Vernunftsmensch so ein Sicherheitsdenken habe. Das heißt, wenn der Rückweg zu kompliziert ist, kann ich mich nicht betrinken, weil ich noch nach Hause kommen muss. Das ist ganz wichtig, ja. Und wenn es gleich nebenan ist, dann kann es schon mal passieren, dass ich mich relativ unkontrolliert volllaufen lasse, was nicht allzu oft in meinem Leben passiert ist, aber dann ist die Gefahr da, weil da kann ich ja ins Bett fallen, ne? Und ja, so alte Weberei, Zappelfete, Frauen ansprechen war dann auch nicht so ganz meins, ne? Ich war dann einfach zu geizig zum Saufen, aber...
Das ist immer kompliziert.
Ja, aber ich hatte ein Techtelmechtel auf dem Land mit der Tochter von unserem Nachbarn. Das waren
alles keine... Moment, stopp, stopp.
Mit der...
Naja, du weißt von, ja, wer. Von, nicht mit der Schwester von Mirko.
Nein. Das waren ja unsere Mieter. Nein, nein, bist du verrückt.
Ach so, verstehe ich.
Die Freundin, also mal ganz kurz, die Freundin von der Schwester von Mirko war Roberto. Und Roberto ist mit seinem Geländemotorrad über unsere Straße gedonnert. Tempo 120 Wheelie.
Ach, ja, das hat er gemacht, ne? Ja, ja, Roberto. Und er war irgendwie halb Italiener und er fuhr diese Enduro und er
natürlich
fuhr mit Kikoschat. Und so, ich sag mal so, sie M-Punkt, nennen wir sie M-Punkt, nennen wir sie Marilyn.
Bildhübsch.
War so hübsch, Alter, die war so Granate. Und dann ziehen die da ein und man denkt, das ist wie in so einem schlechten Teenie-Film. Ich kam mir vor wie John Cusack oder so mit. Oh Gott, und dann... Ich dachte immer so, ich werde blind. Ich war ja einmal bei ihr und habe zusammen mit ihr Nightmare on Elm Street geguckt. Sie war eine, die sagt, die war ja irgendwie so 2 Jahre älter als ich. Also man hatte gar keine Chance. Sie war ja auch mit Roberto zusammen, der mit seiner Enduro gab. Aber witzig war, dass sie sagte, nee, also Nightmare wäre alles. Ich hatte dann bei ihr angegeben, dass ich Nightmare 2 im Kino gesehen habe. So, boah, der ist noch voll der Horrorfilm, Nightmare 2. Da war ich im Kino drin und sie so, ja, aber der ist ja scheiße. Ich so, warum ist der scheiße? Ja, der erste ist ja viel besser. Ich so, was? Ja, der erste ist viel besser. Dann haben wir zusammen Nightmare on Elm Street geguckt, habe ich bei ihr im Zimmer zum ersten Mal gesehen und dachte mir, der ist ja wirklich besser. Der ist ja wirklich viel härter. Und dann meinte sie immer, ich bin jedes Jahr immer den neuen Nightmare gegangen und sie, glaube ich, auch nicht mit mir zusammen. Aber die fanden die alle scheiße. Ja, der dritte ist auch scheiße. Ja, besser als der zweite, aber scheiße ist der dritte auch. Der vierte ist auch scheiße. Und dann waren sie irgendwann ausgezogen, dann musste ich mir das nicht mehr anhören. Aber da war ich ja auch wenigstens ein bisschen älter. Diese Degradierung von der schönen Nachbarin.
Noch ein Wort zu Roberto. Wenn Roberto mit 120 seinen Wheelie über unsere Straße machte,
ja,
wenn wir ihm mit dem Fahrrad entgegenkamen, hat er uns zugewunken. Ja?
Hat er gemacht?
Das war Roberto.
Bei dem Wheelie?
Das war Roberto, ja. Der war nicht zu cool für die Nachbarsjungs. Der hat den noch easy zugewunken, so.
Der hatte
wahrscheinlich eine Kippe
immer. Das weiß ich nicht, Sonnenbrille auf.
Ja.
Ich muss jetzt mal wahrscheinlich mit nüchternem Abstand einfach zugestehen, dass er die geilere Wahl war, was Typen betrifft für M-Punkt.
Hoffen wir, dass er noch lebt. Hoffen wir, dass er
ja
noch
lebt. Die sind doch immer zu diesen Crossover, dass das jetzt alles so wiederkommt im Kopf. Die sind immer zu diesen Crossover, sag ich, zu diesen... Aber nennt man das so?
Motocross,
das hat sie, glaube ich, auch gemacht, ne?
Das weiß ich nicht, das glaube ich nicht.
Ja, Wahnsinn. Ich kann mich auch erinnern an Momente, wo sie dann im Garten lag und sich gesonnt hat. Und ich guckte so hinten aus dem Fenster raus, aus, bei uns aus dem Haus raus und dachte mir, oh nein, Marilyn Sonzig. Ah! Ich muss hier weggehen. Ich kann nicht die ganze Zeit dahin gucken. Bin ich abgehauen, bin ich wiedergekommen, wieder geguckt, lagst du da immer noch so mit Sonnenbrille.
Ja, ja, ja.
Lagst du da so im Garten. Oh Mann, ey. Ja, wie alt mag die da gewesen sein? Ja, wahrscheinlich 16, 17. Und ich war halt 14 oder so. So ein peinlicher Idiot. Ja, aber man einfach nicht. Da war man einfach so ein kleiner Spinner von nebenan. Aber jetzt nicht unsympathisch wahrscheinlich. Und sie quatschte. Sie war aber total nett immer. Sie war ja total nett.
Nee, bei mir fehlten ja nicht nur 5 Pfennig an der Mark. Da fehlten beim Saufen, sondern auch bei Klamotten. Ja, ich war so ein Riesenfan von Converse Cons. Und Tom hatte welche. Und zwar von den Boston Celtics. Mhm. Das waren mega geile Schuhe. Die waren so mega. Und die hat er dann Udo geschenkt. Ja, und ich dachte so, fuck, ich will die auch, die sind so geil. Und Tom und Udo hatten auch schon immer so ganz guten Stuff. Und im Großen und Ganzen haben die alle so gekriegt, was sie sich gewünscht haben. Hatten also auch noch 10 paar andere geile Schuhe. Also kriegte ich die Cons, ja. Und die Sache hatte allerdings den Haken, das war Schuhgröße 47,5. Und ich bin eher so Schuhgröße 43. Da stand ich dann mit den Cons, ich war trotzdem stolz, weil ich hatte Cons, ich stand da in der Weberei quasi wie der Tramp von Charlie Chaplin. Ja? Riesengroße Schuhe, ja, und dann noch eine Karottenjeans. Ja, aber ich hab auch irgendwie nicht so richtig die Kohle dann irgendwie. Ich meine, wir waren ja keine armen Leute so, aber wir waren halt auch keine reichen Leute. Und ich weiß noch damals, dieser Schweinestall 84, der bereitete unseren Eltern manchmal Kopfzerbrechen und so, das war so eine Investition. Und dann machten die Holländer hatten so günstige Schweinepreise und dann ist das auf dem Bauernhof auch irgendwie so ein Wir-Gefühl. Das heißt, ich lieg ja nicht den ganzen Tag da meinen Eltern in Ohren, die sollen mir einen geilen Shit kaufen. Man war ja auch irgendwie, man hat 3 Geschwister. Also ich weiß auch nicht, irgendwas habe ich von zu Hause mitgekriegt, dass ich da nicht sonst wie Geld aus dem Fenster schmeiße oder so Geld ausgebe, was ich nicht hätte. Aber natürlich war das dann oft auch das Minimalprinzip. Ja? Also das, was ich hatte, musste ich irgendwie benutzen. Und das ist oft ganz schön in die Hose gegangen. Und deswegen hab ich's auch einfach stylmäßig, was mein Disco-Leben angeht. Und da sind wir wieder beim doofen roten Faden, vermasselt. Und bis heutzutage, ich weiß nicht, stell mir vor, ich gehe in einen Berliner Club, ich weiß nicht, was ich dann anziehen muss, bin ich ganz ehrlich, ich habe eine Freundin, die kann mir das dann sagen, ja, das ist ganz super, aber ich war noch, das ist gar nicht so lange her, stand ich noch hier vor einem Club, die Wilde Renate heißt der, ja, da vorne an der Elsenbrücke, kennt auch wahrscheinlich jeder hier, und ich stand da im Anorak bei einer Fetischparty. Also das beschreibt so ein bisschen meine Disco-Vibes. Ich war im Schlepptau von meiner Freundin, ich hatte von nichts eine Ahnung und stand da wieder wie ein totaler Volltrottel. Aber ich bin auch echt nicht der Typ, der sich dann für sonst wie viel 100 Euro so einen wilden Fummel kauft, um dann so auszusehen wie der Adler bei der Muppet Show.
Ja, ey, also ich muss sagen, ich bin schon total begeistert, dass du diese ganzen Klamotten-Styles überhaupt benennen kannst. Ich hatte ja völlig random Garderobe immer am Leib, weil das war so, ich weiß nicht, ich habe das auch oft Sachen getragen, die ich dann bequem fand oder so. Und ich sage mich immer scheiße aus. Das hat aus. Also es gibt so eine cool angehauchte Fußnote von all dem, so dass ich nie wirklich einer Szene komplett zugehörig war. Man könnte jetzt nicht sagen, er ist New York Hardcore, er ist Metal oder er ist Punk. Ich sah einfach nur aus wie Idiot. Ja, und. Es gibt auch Beweise. Das ist jetzt nicht irgendwie ein Minderwertigkeitskomplex, der da rauskommt. Es gibt Beweise in Form von Fotos, wo man sagt, was ist er? Und dann sagen die meisten so, ja, das ist 80er, aber nicht so 80er, Hip-80er, sondern das 80er, was es zu Recht nicht mehr gibt. So, weißt du? So wie Korthosen in den 70ern. Ja, warum gibt's die nicht mehr? Ja, weil sie scheiße sind. So, und die Sachen, der 80er, die keiner mehr trägt, die hatte ich an.
Ja. So. Yeah.
Und das war natürlich auch... Dann auf der, sagen wir mal, auf Freilichtbühne des Lebens, was ja eigentlich die Clubs und Discos waren, war das nicht immer von Vorteil.
Das ist natürlich jetzt ein bisschen Ansichtssache, ob du aussahst wie ein Idiot. So, man könnte auch sagen, du warst da sehr selbstbewusst. Ich habe, was mein Selbstbewusstsein... Ja,
so könnte man das jetzt verklären.
Was mein Selbstbewusstsein anging, bin ich immer mit Tempo 70 auf der rechten Spur gefahren, auf der Autobahn. Ja, und aber ich war dann auch zu vernünftig, um irgendwie sonst wie irgendwelche 100, 200, 300 Euro auf den Kopf zu hauen, um irgendeinen coolen Style, um mein Selbstbewusstsein mit irgendeinem Markenshit dann aufzubauen. Wobei es mit Alkohol schon ein bisschen klappt. Ja, keine Ahnung. Also.
Ja, das ist ja klar. Aber ich habe immer gesehen, was die anderen getragen haben. Und die meisten hatten ja immer diese Baggy-Buchsen, diese Schlabberteile, die bis unters Knie hingen. Und die konnte ich nicht anziehen, weil ich konnte die allein nicht anziehen, weil ich das wahnsinnig unbequem fand, dass die Hosen immer so runterhingen. Und es gab ja manchmal Baggy-Hosen, die hingen ja wirklich bis auf die Schuhe runter. Ich konnte mich mit diesen Hosen einfach nicht anfreuen und habe deswegen eigentlich immer normal getragen, normal bis enger. So, jetzt ist allerdings das, was ich da, okay, das ist jetzt tatsächlich ja wie, ich rede auch von den 90ern wahrscheinlich. In den 90ern war das mit den Baggy-Hosen, ja, in den 80ern war das wahrscheinlich auch nicht so.
Ich habe doch eben auch noch dieses Techtelmechtel mit der Nachbarin angesprochen. Das habe ich gar nicht aufgelöst, hör mal. Wie eine Storyline.
Also nicht die von...
Nach, bist okay. Du verrückt. Ich habe doch nicht irgendwie eine 6 Jahre ältere da irgendwie, das ist ja, hör mal. Das wäre natürlich.
Ich wäre auch jetzt im Abenteuer. Nachhinein hardcore neidisch, wenn du jetzt irgendwie was mit der Marilyn gehabt hättest. So wahrscheinlich in dem Moment, ich gucke aus dem Fenster, sehe Marilyn, wie sie liegt im Garten und sich sonnt, drehe durch, gehe weg und dann kommt mein kleiner Bruder mit. Stopp, das funktioniert nicht, du wärst dann 10. Nein, okay, vergessen wir das. Ja, gut, na gut, welche Nachbarin meinst du, dann erzähl das jetzt.
Ja, das, weißt du was, das sparen wir uns auf. Das hau ich nächste Mal. Ich finde, Disco, wir haben noch nicht mal übers Tanzen gesprochen. Ja, wir haben die ganze Zeit.
Ja, wir sind noch nicht.
Ich bin noch nicht mal mit meinen Minderwertigkeitskomplexen durch hier, ja? Ich brauche noch, allein wegen denen brauche ich noch eine zweite Folge.
Also, ach so, eine zweite Folge, ich verstehe. Also, man muss das so sehen. Wir sind durch die Kasse gekommen und drängeln uns gerade durch die verrauchte, super überfüllte Bude zur Tanzfläche vor, sind aber an der Tanzfläche noch nicht angekommen. So muss man das sagen. Und man kann nicht einfach so eine Folge voll quatschen, ohne dass man an der Tanzfläche im Kern der Disco angekommen ist. Kann man diese Folge nicht beschließen. Deswegen sage ich auch, zweiter Teil wäre besser.
Ja, los. Okay.
Aber ein Lied muss trotzdem kommen. Und ich bin der Meinung, es gibt nur ein Lied, Simon. Ich sag dir gar nicht welches.
Bee Gees,
aber du kannst was? Mit einsteigen. Okay. Mit dem Gitarrenriff kannst du einsteigen. Smoke on the water, a fire in the sky. Smoke on the water. But burning down.